Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt.
Hi, hi und willkommen zurück zu unserer Podcast-Reihe, die wir gerade aufnehmen. Elena und ich, wir sitzen gerade hier und haben bereits schon die erste Folge mit aufgenommen zum Thema Passion Christi, zu dem Film, den wir uns angeschaut haben, zu Ostern, zu dem Leidensweg von Jesus und haben schon da auch wirklich in der Tiefe einiges durchgesprochen, haben schon geteilt, was wir so erlebt haben in den letzten Tagen und auch was uns in dem Film berührt hat. Und Elena, du bist ja geendet auch in der ersten Folge, dass du sagtest, auch aus 2. Mose, ist dir auch da nochmal eine ganz besondere Stelle mit aufgefallen. Magst du uns damit hineinnehmen?
Ja, passend zum Lamm Gottes gibt es in 2. Mose eine wunderbare Geschichte, wo das Volk Gottes selbst ein Lamm schlachten muss. Und und ich möchte gerne diese Stelle einmal vorlesen und dann nochmal ein bisschen persönlicher drauf eingehen. Ich lese jetzt 2. Mose 12, das Passa, die Verschonung Israels vor dem Gericht. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang des Monats sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht: Am 10. Tag diesen Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen. Jedermann je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag diesen Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten mit ungesäuertem Brot. Mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten. Sein Haupt samt seinen Schenkeln und dem Inneren teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es essen. Eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe an euren Händen. Und in Eile sollt ihr es essen, es ist das Passa des Herrn. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen. Ich, der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen, an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu euren Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Ja, nachdem ich das jetzt einfach vorgelesen habe, habe ich einfach so ein paar Gedanken, die ich mit dir teilen möchte. In Vers 6, da geht es um, nachdem es 3 Tage lang der Mittelpunkt der Familie gebildet hatte, also das Lamm Gottes selbst, soll das Lamm am 14. Tag geschlachtet werden. Das hat zur Folge, dass Blut fließen muss, denn ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Steht auch im Hebräer 9, Vers 22, kannst du sehr gerne nachlesen. Also das Leben Jesu bringt uns keine Rettung. Seine Geburt ist wichtig, aber noch wichtiger ist, durch seinen Tod ist Versöhnung erst möglich. Und da steht zum Beispiel in Römer 5, Vers 10, Schön zu sehen ist auch, dass obwohl das Passa in den einzelnen Häusern geschlachtet wird, also das Lamm, passiert es in allen Familien im selben Moment. Die einen, die zu wenig Leute haben, wo sie kein ganzes Lamm schlachten können, die tun sich zusammen mit ihren Nachbarn. Aber sie alle tun es im selben Moment. Also es zeigt einfach so diese Gemeinschaft und die Gemeinde Israel, das gemeinsam das Opfer, das Lamm schlachtet. Ein Bild für Jesus Christus. In Vers 7 heißt es, das Blut soll an die beiden Türpfosten und an die Oberschwelle gestrichen werden. Also nicht an die untere Schwelle, weil es zur Folge hätte, dass man das Blut missachten würde. Man würde einfach vielleicht drauftreten. Und das wäre für Gott einfach unmöglich. Sein Sohn ist so kostbar. Das Blut seines Sohnes ist so kostbar. Wir können nicht einfach drauftreten. In Vers 8, da geht es um das Passalamm. Das soll nicht geschlachtet und nur angesehen werden, sondern auch gegessen werden. Und geistlich gesehen bedeutet das Essen, dass wir uns von Jesus Christus ernähren, der im Gericht gestanden ist für uns. Mehr nachlesen kannst du in Johannes 6, Vers 53 bis 55. Und das ungesäuerte Brot, das sie essen sollten, das zeigt einfach dieses sündlose Leben von unserem Jesus Christus. Dann sollten sie auch die bitteren Kräuter zu sich nehmen und das zeigt einfach nochmal dieses Leiden und die Traurigkeit, mit der wir uns verbinden mit Jesus Christus in dem Sinne für uns. Vers 11, zu dem Passa gehört eine Haltung, die zeigt, dass alles zum sofortigen Auszug aus Ägypten bereit ist. Sie müssen das Gürten den Lenden festmachen, sie sind bereit loszulaufen, loszugehen und das ja, dass es schnell passiert. Sie sollen auch schnell essen, bereit einfach dafür sein. Und das zeigt auch so für uns dieses Kommen von Jesus Christus. Wenn er kommt, sind wir bereit? Sind wir bereit, loszugehen? Haben wir unsere Schuhe fest? Haben wir unsere Kleidung fest? Nichts von all dem, was wir, was noch erledigt werden muss, kann erledigt werden. Alles muss bereit sein. Und das zeigt für uns nochmal deutlich, wenn Jesus wiederkommt, müssen wir bereit sein. Darüber kannst du mehr lesen in 1. Korinther 11, Vers 26. Und auch in denselben Vers können wir nochmal nachlesen, dass bei dem Passa des Herrn es um den Herrn geht, nicht um uns. Immer wenn wir es feiern, verkünden wir den Tod des Herrn. Es geht um ihn. Und Jesus hat selbst gesagt, dies tut zu meinem Gedächtnis bei dem letzten Abendmahl. Und so ist es auch für uns, wenn wir das Abendmahl feiern, gedenken wir an seine Tat am Kreuz, was er für uns getan hat. Es geht immer um ihn und nicht um uns. Wir kommen zu ihm, weil wir Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Und weil wir verstanden haben, was er für uns getan hat. Und in Epheser 1, Vers 7 oder Römer 5, Vers 9, da geht es auch nochmal um das Blut Jesu, dass es so eine reiche Bedeutung für uns hat, dass er es als Erlösungsmittel für seine Kinder bestimmt hat. Also Gott hat ihn auserwählt für uns als sein Erlösungswerk, als das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde für die Welt. Und das Blut an den Türpfosten, das besagt auch, hier ist Gericht bereits erfolgt. Also er wurde schon geschlachtet. Und wo das Blut Christi die Sünde der Menschen bedeckt, geht Gott mit seinem Gericht an den Menschen vorüber. Das hat er getan in der Geschichte in 2. Mose. Und das hat er für uns getan mit Jesus Christus. Und das ist das Passa. Das bedeutet vorbeigehen. Passa hat die Bedeutung, vorüberzugehen. Gott ist vorübergegangen. Durch das Blut hat Christus unsere Schuld auf sich genommen. Sein Blut musste vergossen werden für uns. Und er ist vorübergegangen mit all seinen Zorn, all das, wo er nicht in der Sünde eins sein kann, hat er auf Christus alles geladen. Christus hat das auf sich geladen, auf sich genommen für uns. Und das ist Ostern, das ist das Pessach. Das ist das, was die Israeliten damals gefeiert haben, zum ersten Mal in Ägypten und ausgezogen sind. Und wenn sie ausgezogen sind, so ziehen wir auch aus in ein neues Leben mit Christus, verbunden mit ihm und eins mit ihm gemacht.
Mhm. So stark, dass du das teilst. Ich finde, das ist, also es wird schon die gesamte Zeit, also es wurde ja im Alten Testament so viel geopfert und Jesus ist praktisch wie das letzte Opfer. Also ich finde, das ist wie so ein abschließender Prozess zu dem, dass er sagt, ich bin das vollendete Opfer. Mhm. Ich mache diesen Weg wieder frei und danach brauche es dieses Blutvergießen von anderen Opfertieren nicht, weil ich habe mein Blut vergossen für euch. Und ich finde, das ist irgendwie etwas, wo wir als Kinder Gottes das wirklich erkennen dürfen, Früher war das so ganz anders. Da gab es diese ganzen Rituale und diese ganzen Hinweise darauf, dass Jesus kommen wird. Auch das mit dem Bestreichen der Türpfosten. All das waren ja Symboliken dessen, wie gut Gott ist und dass er wirklich liebt und dass er wirklich dieses Reine wählt. Und Jesus, also Gott hat das so raffiniert wie eingeführt und gesagt, und ich gebe mein Liebstes für euch, auf dass ihr seht, dass ich Liebe habe. Das ist mein Liebstes. Das gebe ich aus Liebe. Und das, finde ich, ist durch diesen gesamten Film genauso zu erkennen. Jesus urteilt nicht über seine Folterer. Weder urteilt er über Judas, der ihn verrät, noch über seine anderen Jünger, die voll hilflos sind, sowohl im Garten als auch in der gesamten Szenerie. Also ich finde, die Blicke dieser Jünger in dem Film sieht man genauso. Sie sind einfach wie verloren. Sie suchen nach Antworten. Sie sind schockiert. Also man sieht so alles. Ist aber auch eine gewisse Schmerzverzerrung. Ist eine Liebe da. Und dann halt seine Mutter auch. Mhm. Und man merkt so, er geht diesen Leidensweg des Lammes. Und das nicht aus Bitterkeit, sondern aus einer Liebe zu wissen. Und dieser Weg wird jetzt frei gemacht, dass mein Blut vergossen wird. Und das liebe ich auch. Man spricht auch oft zum Beispiel, also ich werde das auch nachher nochmal lesen, aber in der Offenbarung geht es ganz viel auch um dieses Blut des Lammes Jesu, was lauter spricht als alles andere. Es hat wie eine laute Stimme. Wenn wir uns dessen zum Beispiel bewusst machen, dass das Blut Jesu uns gereinigt hat von all unserer Schuld, von all unserer Sünde, von all dem, was gewesen ist, dass kein in dem Sinne Opferlamm noch auf den Altar muss, weil Jesus das Opferlamm ist, und wir uns dessen bewusst machen, zu eigen machen, das ist ja das Ritual oder diese Handlung im Abendmahl, wir uns dessen wirklich bewusst machen, in dem Moment fällt wie etwas ab und wir erkennen, Jesus hat das vollendete Werk gebracht. Er hat das komplett vollendet, da fehlt gar nichts mehr, da fehlt nichts, da muss nichts hinzugetan werden. Mhm. Und da kann auch nichts hinweggenommen werden. Mhm. Mhm. Und ich finde, dieser Prozess, ganz ehrlich, ich kann dir sagen, ganz ehrlich, ich bin noch gar nicht vollständig fertig begriffen zu haben, wie diese Liebe des Vaters war, wie Johannes 3, Vers 16 dir gegeben hat, um Jesus auf die Welt zu senden. Ich kann noch nicht hundertprozentig das Ausmaß begreifen, auch wenn die das im Film dargestellt haben, wie Jesus sich gefühlt haben muss. Und was am meisten für mich trifft, ist, diese Liebe und diese Verbindung zueinander, zu sagen, ich will all das, ich will alle, die zu dir gehören, so wie Jesus das sagt, alle, die zu dir gehören, die sollen hier bei mir sein. Und ich will den Weg frei machen. Ich will den Weg frei machen zum Vater. Und ich finde, das ist, also ich mache mir jetzt so wenig Gedanken oft im Jahr über dieses Leiden und Sterben Jesu, über seine Haltung als Lamm, über all diese Dinge, die er gegeben hat. Und oft, also in diesen letzten Tagen jedenfalls, habe ich wie Buße getan, gesagt, Jesus, ich mache mir das zu wenig bewusst. Ich mache mir zu wenig, schaue ich dahin, was du gegeben hast. Ich will mit einem Blick dahin schauen, dass du mich liebst, dass du das aus vollem Herzen getan hast und dass du heute hier, an diesem Tag, wo wir jetzt gerade atmen, das genauso für jeden Einzelnen für uns tun würdest, weil deine Liebe ist so einfach unbegreiflich. Mhm.
Total.
Ja, das berührt mich voll, das berührt voll mein Herz.
Ja, und er sagt ja auch, wenn wir das Abendmahl feiern, dann sollen wir immer daran gedenken, was er für uns getan hat. Immer wieder aufs Neue, ne? Und bei der Geschichte einfach aus 2. Mose, aus dem Auszug aus Ägypten, finde ich einfach das so spannend, dass das einfach nachzulesen ist und schon da von Blut gesprochen wird, dass nur durch Blut, nur durch den Tod Vergebung möglich ist. Und das ist so für uns ein Bild und die Erklärung, deswegen musste Christus ans Kreuz gehen. Ja. Er musste das tun, weil ohne sein Blut, ohne seinen Tod hätten wir keinen Zugang zu Gott. Mhm. Und das ist so wichtig. Und er sagt ganz klar, nur durch mich kommt ihr zum Vater.
Ja, Amen.
Er ist die einzige Tür und nichts anderes. Und die Stelle, wo Pilatus mit Jesus spricht in dem Film Passion Christi, fand ich so spannend, wo er sich mit ihm unterhält. Und da fragt Pilatus Jesus, weil Jesus von einer Wahrheit spricht, er ist die Wahrheit, fragt Pilatus ihn, was ist die Wahrheit?
Genau. Mhm.
Und diese Frage beschäftigt ihn so sehr. Und ich finde, die haben das so gut darstellen können. Und auch die Schauspieler, die haben es so gut gemacht. Die Rolle des Pilatus, der Schauspieler selbst, der hat das so gut gespielt. Mhm. Ich habe die ganze Zeit es wirklich gefühlt und wahrgenommen, dass er wirklich glaubt, ja. Jesus ist der Messias. Mhm. Jesus hat irgendeine wichtige Rolle auch für mich in meinem Leben.
Das spürt man.
Nicht nur für die Juden, auch für mich, genau. Man hat das so richtig wahrgenommen, dass Jesus, als er gesprochen hat mit ihnen, das war so eine Autorität. So wie es auch in der Bibel steht, wenn er gesprochen hat, das war immer eine Autorität.
Ja.
Das war so mächtig, so gewaltvoll, dass er als Pilatus, jemand, der so hoch angesehen ist und ja sagt, er sagt ja auch selbst, wenn ich will, durch meine Macht kannst du freikommen, durch meine Macht so und so. Und er sagt, deine Macht, jemand anders ist diese Macht gegeben, nicht dir. Und Pilatus hinterfragt das und sagt, was ist diese Wahrheit? Und dann geht er nachher zu seiner Frau. Es gibt eine Stelle, wo er ganz alleine mit ihr ist. Und er fragt sie, was ist Wahrheit? Und sie sagt, wenn du die Wahrheit nicht hören willst, kann sie dir niemand sagen. Und das hat mich so, also das, da kann ich zu 100% einfach bezeugen, dass es war. Mhm. Wenn wir die Wahrheit nicht hören wollen, da kann sie auch niemand uns sagen. Wenn wir die Wahrheit jetzt hier nicht anerkennen möchten oder können wollen, dass Christus der Messias ist, dass Christus der Erlöser ist, dass Christus die einzige Tür zum Vater ist, damit wir nachher nach diesem Tod, nach unserem irdischen Tod eine Ewigkeit verbringen können, bei Gott, unserem Vater. Wenn wir das nicht glauben können, dann kann uns die auch keiner sagen. Dann kann ich jetzt so viel reden und reden und du kannst so viel reden. Und derjenige, der jetzt hier vielleicht zuhört und sagt, das kann ich nicht glauben, wir können nichts hinzufügen. Nur Gott allein kann dein Herz brechen dafür, für diese Wahrheit, dass du sie erkennst. Aber wir können nur Zeugnis geben von dem, was wir erleben, was dieser Film mit uns gemacht hat, was wirklich die Wahrheit ist. Das ist nicht unsere Wahrheit. Wir sagen ja oft, das ist ja meine Wahrheit. Deine Wahrheit ist ja eine andere. Nein, Christus ist die Wahrheit. Und ich glaube an das, dass er gekommen ist, für meine Sünden, für meine Schuld gestorben ist und wieder auferstanden ist, damit ich beim Vater in der Ewigkeit sein darf oder mit ihm die Ewigkeit verbringen darf.
Wow, Amen. Also das hast du so gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, genau das ist der Punkt. Wir hatten uns ja auch vorher darüber unterhalten. Dieses, was ist meine Wahrheit, was ist deine Wahrheit? Und Menschen in unserer heutigen Zeit das kritisieren und sagen, ja, es gibt ja nicht diese eine Wahrheit, es gibt nicht diese absolute Wahrheit. Wie kannst du als Christ eine Äußerung tätigen, die so radikal ist, dass man sagt, okay, nur Jesus ist die Wahrheit? Ich finde, also ich habe dazu mal ein Interview gesehen von einem Hamas-Terroristen, der umgekehrt ist und der Jesus im Traum begegnet ist. Und Jesus spricht zu ihm, und er öffnet sich und sagt, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Und Jesus sagt zu diesem Mann, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Diese krasse biblische tiefe Wahrheit erfängt dieser Terrorist im Herzen und kehrt um. Und er erzählt davon in so einer heftigen Art und Weise, wo ich sage, wir dürfen nicht leugnen, selbst der Geist Gottes spricht zu Menschen, die ihn noch gar nicht kennen und überführt den Menschen mit dieser Wahrheit zu sagen, Jesus ist die Wahrheit. Wer sind wir, dass wir die Bibel zur Verfügung haben, die unseren Jesus kennen und sagen, ja, okay, du kannst dir deine Wahrheit basteln, wie du sie möchtest. Deine Theologie kann schwimmen, so wie es dir heute geht. Wenn es dir heute gut geht, dann ist es wunderbar. Wenn es dir schlecht geht, dann bastelst du sie dir zurecht. Diese Wahrheit steht, und ich finde, das zeigt der Film absolut. Und diese Wahrheit steht auch in dem, wo du sagtest jetzt gerade aus 2. Mose, die ganzen Stellen, die darauf hinweisen auf das Opferlamm, diese Dinge stehen, die sind unverrückbar. Und es geht um diese Form anzuerkennen, dass das aus Liebe ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat sie nicht in dem Sinne nur verbinden wollen oder zu sich ziehen wollen aus irgendetwas anderem, sondern aus lauter Güte und Gnade zieht er uns zu sich. Und ich finde ich würde gerne da einmal diese Bibelstelle aus Johannes 1 lesen, wo Johannes der Täufer, der Cousin von Jesus, ihn erkennt und etwas über Jesus sagt, genau zu diesem Punkt. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes, das ist ab Vers 29, als dieser ihn kommen sah, rief Johannes, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Johannes spricht so eine krasse Offenbarung und so prophetisch einfach aus. Er ruft, es war nicht einfach nur ein Gespräch unter Freunden, sondern er ruft, seht, hier ist das Opferlamm. Er würdigt und ehrt Jesus in einer Form, also das, selbst das Lesen dieser Verse löst in mir Gänsehaut aus, weil er in dem Moment schon prophetisch weiß, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Und wenn man da schon auch als Jünger Jesu mitgegangen ist, an diesen Punkten weißt du, okay, diese Sünde wegzunehmen, passiert nicht einfach am Fingerschnipsen. Es passiert nicht am Vorbeigehen. Es passiert nicht einfach so, sondern das ist eine Entscheidung. Und Jesus hat die Menschen immer wieder darauf hingewiesen. Und er sagt, das finde ich so stark, nach mir kommt einer, der größer ist als ich. Und das ist wie eine Bestätigung der Propheten. Durch das ganze Alte Testament wurde dieser eine, der größer ist als alle anderen, aus dem Sprosse Davids, dieser Löwe von Juda, wurde angekündigt und Johannes ruft aus und er sieht ihn und sagt das nochmal als Bekenntnis. Ich finde das so stark, weil sie hatten eine besondere Verbindung zueinander, aber er hat ihn auch getauft und ihn geehrt und ich taufe mit Wasser, sagt er, aber er kommt, der tauft mit dem Heiligen Geist. Und ich muss echt sagen, wenn man all diese Stellen liest, denkt man sich so, warum haben die Leute das eigentlich nicht vorher erkannt? Warum haben sie das denn nicht gesehen? Warum haben die denn nicht schon vorher drauf reagiert? Wurden sie geblendet? Hat der Feind sie damals schon geblendet? Haben sie irgendwie Dinge nicht erkannt? Warum hat Petrus ihn dreimal verraten? Warum ist Judas umgekehrt und dem Geld gefolgt und hat Jesus verraten im Garten Gethsemane? Haben sie die Hinweise nicht erkannt? Und Jesus sagt auch noch, einer von euch wird mich verraten. Ich glaube, dass das immer und immer wieder eine Entscheidung ist in unserem Herzen. Und die hat etwas mit einer Lammhaltung zu tun, mit einer Haltung des Lammes zu tun. Nicht mit einer überheblichen Haltung, ja Jesus, danke, dass du das getan hast, okay, du bist die Wahrheit, sondern mit einer Haltung, mit einer dienenden Haltung, mit einer liebenden Haltung, Jesus zu erkennen und zu sagen, Jesus, ich sehe, du hast geweint unter Folter. Du hast geweint am Kreuz. Du hast ausgerufen, vergib ihnen. Das sind alles Worte, die sagen, siehst du nicht, wie sehr ich dich liebe? Das trifft mich sehr, weil ich denke, all das wurde angekündigt und dennoch ist der Mensch zu all diesem fähig.
Du hast gerade gefragt, wieso haben das die Menschen gar nicht so verstanden? Es wurde doch angekündigt wie im zweiten Mose. Und mir kam so gerade der Gedanke, ganz am Anfang, im zweiten Mose, in zweiten Mose 3, Vers 15, da hat Mose die Aufgabe, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Und er sagt zu ihm, ich kann es nicht. Gott, ich kann noch nicht mehr sprechen. So, was soll ich denen sagen? Was soll ich deinem Volk sagen, wenn ich vor ihnen stehe? Und Gott offenbart sich als Yahweh. Mhm. Es ist ja so, dass im Deutschen, im Alphabet, ein einzelner Buchstabe ja nichts wirklich bedeutet. Ein A bedeutet einfach nur ein A. Es hat keinen bestimmten Begriff oder keine bestimmte Bedeutung. Außer er wird jetzt mit anderen Buchstaben zu einem Wort zusammengefügt. Und im Hebräischen hat jeder Buchstabe eine Bedeutung und eine Botschaft. Und das ist so besonders am Hebräischen. Das bedeutet, ein einzelner hebräischer Buchstabe kann auf mindestens drei verschiedene Arten sprechen. Mhm. Als Bild, als Klang und als Zahl. Und das Wort Yahweh ist der heilige Name Gottes. Und er ist so heilig für die religiösen Juden, dass sie diesen Namen niemals aussprechen. Und jetzt komme ich zu der Bedeutung von Yahweh. J, der erste Buchstabe, bedeutet Hand. Es ist gleichzeitig das Bild einer Hand und der Name des Buchstaben. He, der zweite Buchstabe, bedeutet achte auf dies oder hier ist es. Und es repräsentiert Atem oder auch Geist. Der dritte Buchstabe, Waff, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, bedeutet Haken oder Klammer oder auch Nagel. Und wenn wir diese Bedeutung dieser drei Wörter kennen und das zusammenfügen, bedeutet das, wir sehen einmal eine Hand, zweimal achte auf dies oder achte auf das und dann nochmal der Nagel. Und ich finde, das klingt ja schon fast nach einer Botschaft. Achte auf die Hand, achte auf den Nagel. Und das ist so besonders, so ist Gott. Er hat sich schon damals offenbart und gezeigt, was kommen wird. Das ist einfach wie ein Ruf. Das ist etwas, worauf man achten soll. Und das ist genau am Kreuz geschehen. Das ist die Bedeutung von Yahweh. Das ist das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, das Werk am Kreuz. Er hat seine Hände für uns ausgestreckt und sie wurden durchbohrt für uns, damit wir Rettung erfahren.
Ich glaube auch, dass diese Ostertage dazu da sind, die Herzen nochmal neu wie aufzurütteln. Ich erinnere mich jetzt gerade an diese Stelle, wo Jesus der Frau am Brunnen in Johannes 4 sagt, und es wird eine Zeit kommen und sie ist jetzt schon da, da werden die wahren Anbeter den Vater in Geist und in Wahrheit anbeten. Und beides wieder diese Punkte, die wir gerade schon eben hatten, dass es um diese Wahrheit geht. Er ist diese eine Wahrheit. Und auch im Geist anbeten hat für mich nochmal einen Aspekt, wir machen uns eins mit dem Volk. Wir machen uns eins in diesen Momenten. Wir lösen uns nicht von all dem und wir, genauso wie wir diesen Film, wenn wir den anschauen, die Passion Christi, wirkte natürlich das sind Qualen, das ist ein absoluter Leidensweg. Und dennoch, das hattest du auch mehrmals gesagt, das fand ich so schön, es hat eine mehr geistliche Komponente und einen geistlichen Blick als alles das, was wir sehen. Und ich merke richtig, ich glaube, es ist eine Zeit dran, wo wir mit unseren geistlichen Augen sehen, mit unseren geistlichen Ohren hören, weil Gott ist Geist. Und wenn wir ihn anbeten in Geist und in Wahrheit, beten wir ihn an in Bezug mit dem, was Jesus uns gegeben hat, wofür er gestorben ist, mit dem Hinblick auf Israel, mit all dem, was er gegeben hat, sagen wir, Jesus, du bist die eine absolute Wahrheit. Und keiner kommt zum Vater außer durch dich. Und wenn wir uns eins machen mit dieser Wahrheit, beten wir automatisch im Geist beten wir unseren Gott an. Weil ich glaube, es ehrt ihn, wenn wir anerkennen, dass Jesus die Wahrheit ist. Es ehrt ihn, wenn wir ihn im Geist und in Wahrheit anbeten und sehen, das ist das Volk Israel, er liebt sie. Und wir schauen dahin und rufen aus, dass über diese Ostertage etwas geschieht. Wie viel braucht dieses Volk Gottes momentan unseren Jesus, den wahren Messias, den wahren Jahwe? Voll, Amen. Vollkommen.
Ja. Jetzt, wo du das sagst, auch nochmal diese Vereinigung, von der du sprichst, dann sehe ich nochmal auf dieses Bild aus 2. Mose ab Vers 12, wo sie das Lamm schlachten, wo sie es gemeinsam essen sollen, wo sie es vorher noch zu Hause haben. Und sie machen das als Einheit, sie machen das alle zusammen. Mhm. Und das ist auch so großartig, dass Gott es immer wieder zeigt, wenn er kommt, er will niemals eine Trennung, er will, dass wir eins sind, dass wir für unsere Geschwister beten. Das ist ihm sehr, sehr wichtig, denn er hat das Volk lieb.
Und genau das ist, um das nochmal so anzuhängen, das ist voll gut, dass du das gerade sagst. Und wenn wir uns daran erinnern, Jesus' letztes Gebet, was er gesprochen hat, zu seinem Vater war aus Johannes 17, Vater, lass sie eins sein, so wie wir eins sind. Das heißt, auch darin war wieder ein Bewusstsein und alle, die du mir gegeben hast, die zu mir gehören, lass sie eins sein. Und ich bete, dass die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. In dem wieder ein Bewusstsein vor dem Leidensweg, vor dieser ganzen Passion, betet Jesus genau dieses letzte Gebet zu seinem Vater. Wie viel Liebe hat er für uns? Wie viel Liebe? Und auch in dem geht es nicht darum, was wir heutzutage aus diesem Wort Einheit gemacht haben und wie wir denken und vielleicht irgendwie das damit assoziieren. Was könnte Einheit sein? Das ist irgendeine Ökumene und irgendein Gemisch an Glauben. Darum geht es gar nicht. Ich glaube, Einheit ist, wenn wir gemeinsam ausrufen, Jesus ist das Agnus Dei. Das ist dieses lateinische Wort für Lamm Gottes. Er ist das Agnus Dei. Er ist das Lamm, was gegeben wurde für uns. Und in dem, wo wir auf ihn schauen und sagen, er ist die Wahrheit, weil er hat genau das getan. Wir kommen nicht daran vorbei an diesem Evangelium, an dieser Wahrheit, an diesem Werk am Kreuz. Und wenn wir uns eins machen, schauen wir gemeinsam auf ihn. Ob wir Unterschiede haben, wie wir Taufe verstehen oder viele andere Punkte, die da sind. Ich finde, es gibt so viele unterschiedliche Glaubensrichtungen, die sich so uneins sind. Ich glaube, Jesus' Gebet war, dass sie diese Wahrheit erkennen, dass wir eins sind. In einer Tiefe.
Er hat sogar gesagt, dass die Welt dann erkennen wird, dass er gesandt wurde vom genau. Vater. Sie wird ihn erkennen, wenn wir eine Einheit sind. Genau. Und das spiegelt für mich auch dieses Bild in 2. Mose da, dass sie eine Einheit waren, zusammen Richtig. Das Lamm geschlachtet haben, gegessen haben, das gefeiert haben, ausgezogen sind. Ein Jubel für sie, dass sie keine Sklaven mehr sind, dass sie endlich Erlöste sind. Und das ist für uns genau das Bild, wir durch Christus, durch seinen Tod, durch das, dass wir das anerkennen, dass wir ja dazu sagen, dass er unser Gott und unser König ist.
Amen dazu.
Wir werden ebenfalls aus der Sklaverei herausgeholt. Jesus selbst hat uns da rausgeholt und hat uns befreit. Das ist so eine Freiheit, Absolut. Die zu verstehen, Absolut. Ich glaube, es bedarf wirklich viel Zeit, um das nachzuvollziehen. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen uns damit beschäftigen. Und deswegen machen wir das ja auch hier. Es ist so wichtig, dass wir jedes Jahr aufs Neue uns immer wieder mit der Bibelgeschichte, mit der Ostergeschichte auseinandersetzen. So wie du es auch sagtest, nicht nur einmal im Jahr, eigentlich immer wieder, vor allem wenn wir das Abendmahl feiern. Aber auch gerade an Ostern uns das nochmal bewusst werden und immer tiefer in diese Geschichte hineingehen. Was bedeutet das für mich? Was hat er wirklich für mich getan? Wo habe ich noch Lügen, Glaubenssätze? Wo habe ich noch Probleme, Schwachheit, Fluch? Wer weiß, was alles noch an mir haftet, was eigentlich er getragen hat? Warum trage ich das heute noch? Und das ist für mich auch so ein Bild. Ich frage mich, was trage ich noch, was du schon längst getragen hast?
Sehr schön gesagt.
Was darf ich dir heute übergeben?
Sehr schön gesagt.
Genau. Das ist so für mich, wenn ich mich mit Ostern, mit Jesus, mit seiner Kreuzigung beschäftige, dann ist es immer für mich so auch nur mein Zeichen oder dass ich mich hinterfrage, wo habe ich noch Dinge, die ich abgeben muss, weil ich sie noch immer trage, obwohl ich sie nicht mehr tragen brauche.
Ja, danke, dass du das sagst. Ich finde das gerade so sehr stark. Ich würde an dieser Stelle einfach vielleicht auch denjenigen, die das jetzt gerade hören, die Möglichkeit geben, genau diesen Punkt auch für sich nochmal anzunehmen, gerade in dem vielleicht, schaust du diesen Film? Vielleicht hast du bisher schon beide Podcast-Folgen gehört und du merkst, oh, Jesus zieht mich. Jesus zieht mich. Ich erkenne diese Wahrheit und ich möchte umkehren von Dingen, die ich geglaubt habe. Ich trage vielleicht Dinge, die Jesus längst für mich getragen hat, Jesus längst für mich genommen hat. Und ich habe so das auf dem Herzen einfach in dem Moment wie so ein Gebet zu sprechen, was du vielleicht auch für dich selber sprechen kannst, um Dinge loszulassen. Ein Gebet zu sprechen, wo du sagst, Jesus, ich sehe dich nochmal neu, ich richte meinen Blick auf das Kreuz und auf dein Werk, was du getan hast. Und wenn du magst, kannst du einfach alles, was du jetzt gerade in den Händen hast oder gerade wo du jetzt bist, vielleicht dir einen ruhigen, schönen Ort suchen, wo du alleine bist, einmal kurz anhalten und deine Augen schließen und mit mir mitbeten. Jesus, ich bin dir von Herzen dankbar für dein Leiden und Sterben für mich am Kreuz auf Golgatha. Du hast diesen Weg gewählt und hast dich dafür entschieden, aus Liebe zu mir, zu uns. Danke, Jesus, dafür, dass du dich entschieden hast dafür. Und hier bin ich mit all meinen Schatten, mit all meinen Herausforderungen, mit Lügen, die ich glaube, mit Dingen, die verborgen sind. Und ich komme vor deinen Thron und vor dein Kreuz in diesem Moment und sag, hier bin ich. Ich öffne mein Herz für dich und lege dir alles zu Füßen, was ich bereits noch trage, was du schon längst getragen hast für mich. Hier ist es, Jesus. Ich gebe es dir. Ich möchte es nicht mehr halten. Ich erkenne an, dass du das bereits für mich getan hast, dass du für diese Schuld und für diese Sünde gestorben bist. Und ich lasse das jetzt los vor deinem Kreuz und nehme die wunderbare Wahrheit an, die du bist, dass du der Weg bist zum Vater. Ich erkenne an, dass du die Wahrheit in meinem Leben bist und immer mehr wirst. Danke, Jesus. Ich bin frei durch dich, weil du gesagt hast, wenn du frei machst, bin ich wirklich frei. Und das nehme ich an für mich, für meine Situation, für den Umstand, wo ich bin. Auch wenn es nicht einfach ist, erkläre ich diese Wahrheit, die du in meinem Leben bist, über mich neu. Danke für dein Blut, Jesus, für dein Werk. Amen.